Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben. Kapitel 2: Legal geraubt. Auf der Suche nach NS-Diebesgut. Folge 4: Die Bibliothek auf dem Seziertisch.
Es ist auch wichtig zu dokumentieren, wie man zu Instrumenten, wie man zu Noten, wie man zu Büchern kommt.
Die Provenienzforschung in der Bibliothek der MDW hat, sagen wir so, Mitte der Nullerjahre begonnen. Beziehungsweise gab es irgendwie so in der musikwissenschaftlichen Szene auch davor schon eine Geschichte, die alle sehr intensiv bewegt hat.
In einem Fall ging es auch um Musikinstrumente. Das war am Kunsthistorischen Museum und da kam nichts raus. Möglicherweise wird es bei der Untersuchung hier an der MDW auch so sein. Aber trotzdem sollte man sich diese Personen anschauen, weil man auch an sehr interessante Netzwerke herankommt.
Mein Alltag beginnt meistens mit einem Buch, wo ich mal hineinschaue, ob ich irgendeinen Stempel sehe, ein Exlibris oder irgendeinen handschriftlichen Verweis, dass dieses Buch entzogen worden ist. Und dann verbringt man eigentlich recht viel Zeit vom Bildschirm. Das heißt, man fängt einfach mal an zu schauen, finde ich was in diversen Datenbanken. Das ist ja mittlerweile, also hat sich ja auch sehr, sehr verändert. Also vor 10 Jahren gab es diese Datenbanken, der Form zumindest noch nicht. Und ich schaue mal nach, okay, ist das vielleicht eine Person, die verfolgt worden ist? Und dann geht man in die Archive und versucht, über diverse Akten, Matriken von der Kultusgemeinde herauszufinden, ob die Person verfolgt worden ist und ob sie das Buch besessen hat. Die Herausforderung in Büchern ist, dass es einerseits Alltagsgegenstände sind, das heißt, oft finden wir gar keine Besitzvermerke mehr in den Büchern und die haben halt im Vergleich jetzt zu Gemälden weniger Wert, das heißt, die schlagen sich in den Akt wenig bis kaum nieder. Also ganz selten hast du den Hinweis, dass eine Bibliothek vorhanden war 1938 nach dem Anschluss.
Die Historikerin Jutta Fuchshuber arbeitet seit 10 Jahren als Provenienzforscherin mit den Beständen verschiedener Bibliotheken. Zuvor ist sie für die israelitische Kultusgemeinde der Herkunft geraubter Gemälde und Zeichnungen nachgegangen. Jutta Fuchshuber ist Teil des wissenschaftlichen Teams, das sich seit Mai 2025 an der MDW systematisch und proaktiv mit Provenienzforschung befasst. Ihr Kollege Fritz Trümpi erzählt über das Vorhaben.
Das Projekt, so wie wir es geplant haben, ist eigentlich zweiteilig. Im ersten Teil geht es in erster Linie um eine Durchsicht der Bibliotheksbestände, wo plakativ gesagt herausgesucht wird, welchen Anteil an Raubgut befindet sich in unserer Universitätsbibliothek. Dazu gibt es das Team Jutta Fuchshuber in Verbindung mit den beiden Bibliotheksmitarbeiterinnen, dem Leiter Michael Staudinger und Katrin Hui. Und die durchforsten im Grunde den Bestand, der innerhalb einer bestimmten Periode angeschafft wurde, nach der Herkunft der einzelnen Bücher, Noten, Drucke, Zeitschriften, also der ganze Bestand eigentlich der Bibliothek.
Wir fragen Katrin Huy-Gregorowitsch und Michael Staudinger, wie sich die Arbeit im Rahmen des Projekts nun für sie in der Bibliothek konkret gestaltet.
Zur Herangehensweise gehört natürlich, dass wir eine Fachperson haben, die die Provenienzforschung halt professionell durchführt. Und wir haben dann miteinander überlegt, welche Vorgehensweise am meisten Sinn machen würde, unter Berücksichtigung halt unserer Bestände und Gegebenheiten. Und im Moment werden jetzt mal zu Beginn alle Bestände mit Erwerbungsjahr bis 1945 durchgesehen. Das heißt aber nicht, dass mit 1945 dann die ganze Untersuchung abgeschlossen ist, weil natürlich vieles auch erst nach dem Krieg inventarisiert wurde. Und man hatte damals so ein sogenanntes Dublettenarchiv für wenn eben Noten kaputt waren, und daher können auch in den späteren Jahrzehnten Noten mit Erscheinungsjahr vor 1945 inventarisiert worden sein, und die wiederum könnten natürlich auch Raubgut sein. Das heißt, eigentlich müssen wir fast alle unsere Bestände durchsehen, ja, also halt bis mit Erscheinungsjahr 1945.
Wobei wir sind ja die Bibliothek einer Universität für Musik und darstellende Kunst. Der größere Teil unseres Bestandes besteht aus Noten, und Noten zeichnen sich leider dadurch aus, dass das Erscheinungsjahr nicht immer genau angegeben ist. Also das erschwert die Recherche nochmal sehr deutlich in unserem Fall.
Wir möchten gerne wissen, nach welchen Hinweisen in den betreffenden Bibliotheksbeständen gesucht wird.
In der ersten Durchsicht schaut man, ob ein Exlibris, also ein Etikett mit einem Namen, in dem Exemplar klebt, so wie man das halt früher gemacht hat, um seine privaten Noten zu kennzeichnen, oder ob jemand einen Namen hineingeschrieben hat. Das ist das Offensichtlichste. Dann muss man auch hinten in dem Buch schauen, ein bisschen herumblättern, ob man irgendwelche Hinweise sieht oder Hinweise auf den Einbringer oder das Geschäft, in dem es vielleicht gekauft wurde, Antiquariatsstempel und so weiter.
Und konkret gehen wir von unseren Inventarbüchern aus, die wir Gott sei Dank vollständig haben, und schauen einfach, bei welcher Signatur, sagen wir mal, das Erwerbungsjahr 1938 beginnt, und gehen dann Signatur für Signatur durch. Und man kann manchmal aus den Erwerbungseinträgen in den Inventarbüchern auch schon erkennen, ob das in irgendeiner Weise auffällig ist oder nicht. Es gab ja immer so relativ gleichbleibende Händler, bei denen man erworben hat. Und manchmal gibt es eben lange Strecken in den Inventarbüchern mit relativ gleichen Einträgen, und aus denen kann man dann schließen, aha, das war ein, was weiß ich, Großkauf im Juni sowieso, und ist vielleicht weniger auffällig als ein Eintrag, bei dem Spende steht etwa.
Vor allem, wenn das Exemplar, was gespendet wurde, oder die Exemplare eher wertvollere sind, also und auch damals schon waren, dann ist es auffällig, dass dann nicht einmal steht, wer das gespendet hat.
Auf die große Bedeutung der Inventarbücher weiß auch Jutta Fuchshuber ein Lied zu singen.
Bei Büchern ist immer eine wertvolle Quelle die Inventarbücher oder Zugangsbücher, sofern sie halt erhalten geblieben sind. Oft sind halt Bücher wieder in den ganz normalen Musikhandel zurückgekommen, weil verfolgte Personen die verkaufen mussten. Und dann hat man halt nur den Hinweis drinnen, dass es halt, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Mai 1938 im Musikalienhandel zum Beispiel angekauft worden ist.
Im Fachjargon wird die systematische Durchsicht von Bibliotheksbeständen Autopsie genannt. Der Begriff Autopsie wird in der pathologischen Medizin für die Obduktion von Leichen ebenso verwendet wie im Bibliothekswesen für die Katalogisierung tatsächlich vorliegender Medien. Die Bibliothek der MDW hat sich schon früher mit Provenienzforschung befasst. Michael Staudinger, der Leiter der Bibliothek, schildert den ersten aufsehenerregenden und über Jahrzehnte andauernden Restitutionsfall.
Die Provenienzforschung an der Bibliothek der MDW hat, sagen wir so, Mitte der Nullerjahre begonnen. Beziehungsweise gab es irgendwie so in der musikwissenschaftlichen Szene auch davor schon eine Geschichte, die alle sehr intensiv bewegt hat, nämlich die Arisierung der Bibliothek von Guido Adler. Guido Adler war der Gründer und langjährige Leiter des Instituts für Musikwissenschaft der Uni Wien. Adler war Jude, ist im Februar 1941 verstorben und hat sein Vermögen seiner Tochter vererbt, die dieses Vermögen zu ihrer Flucht nutzen wollte, die aber dann davor noch von der Gestapo, möglicherweise durch Denunziation, verhaftet worden ist und wo dann das gesamte Vermögen von Guido Adler beschlagnahmt wurde. Das ist insofern interessant, als Guido Adler eine sehr wichtige und bedeutende Bibliothek besessen hat, bestehend aus etwa 1500 Bänden, Noten, Bücher. Und diese wichtige Sammlung ist unter den damals großen Wiener einschlägigen Bibliotheken aufgeteilt worden. Das waren einerseits das Institut für Musikwissenschaft, andererseits die Bibliothek der Uni Wien oder die Österreichische Nationalbibliothek oder eben auch unsere Bibliothek, die Bibliothek der damaligen Reichshochschule für Musik und Darstellende Kunst Wien. An unsere Bibliothek sind etwa 150 Bände gelangt, die einfach nur entgegengenommen wurden und tatsächlich zunächst nicht inventarisiert wurden. Und zwar nicht inventarisiert wurden bis zum Jahr 1945, die also eigentlich nie in unseren Bestand aufgenommen wurden. Und ein Fall, der hier besonders ist, es gab einen Erben, nämlich den Sohn von Guido Adler, der in die USA emigrieren konnte und der Ansprüche auf das Erbe gestellt hat und folglich auch auf diese Bibliothek. Und das ist tatsächlich einer der Fälle, wo eine Restitution, sagen wir, zeitnah stattgefunden hat, nämlich Ende der 40er Jahre. Sind ihm die Bestände, die in unserer Bibliothek gelandet sind, zurückgegeben worden. Abzüglich etwa 10 bis 15 Bände, deren Verbleib man dann nicht mehr nachvollziehen konnte. Das war so eine der wesentlichen Geschichten, die damals klargemacht haben, Bibliotheken haben hier eine Aufgabe zu erledigen und ihre Bestände genau zu prüfen. Das war natürlich auch die Zeit, in der allgemeine Provenienzforschung aufgekommen ist, an der Uni Wien, an der Nationalbibliothek. Und es war sozusagen auch viel Wollen in der Bibliothekswelt damals zu spüren. Und es ist auch viel Know-how damals aufgebaut worden. Und das war in etwa die Zeit, in der wir uns auch begonnen haben, mit dem Thema zu beschäftigen, nach Maßgabe unserer personellen Ressourcen.
Eine systematische und proaktive Sichtung der Bestände der Bibliothek der MDW findet allerdings nun zum ersten Mal statt. Sie bildet den Ausgangspunkt für das laufende Forschungsprojekt. Was in einem zweiten Schritt geplant ist, erzählt Fritz Trümpi vom Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung.
Das andere, was wir anschließen wollen, was jetzt gegenwärtig im Planungsstadium sich befindet, ist auch eine Provenienzforschung an den MDW-eigenen Musikinstrumenten. Hier bietet sich insbesondere aufgrund einer historisch-biografischen Konstellation insbesondere eine Durchsicht der Musikinstrumentensammlung im Bereich der alten Musik an, aufgrund von verschiedenen Schenkungen auch oder auch Ankäufen, die getätigt wurden von Cembali, aber auch Geigen, auch Streichinstrumenten, die durchzuschauen und auch wirklich auf Provenienz sich mal genauer anzuschauen, wäre das Ziel des zweiten Teils des Projekts.
Was es mit manchen speziellen historisch-biografischen Konstellationen auf sich hat, die eine Aufarbeitung der Herkunft alter Musikinstrumente notwendig macht, erzählt uns die Musikwissenschaftlerin Anita Meyer-Hirzberger.
Es gibt einige Ankäufe nach 1945, die schon sehr interessant sind. Also einer der interessantesten Ankäufe ist der Kauf aus der Sammlung von Erich Fierler, der mit Isolde Algren verheiratet gewesen ist, eine Lehrerin, die an der MDW gearbeitet hat, als Cembalo-Lehrerin. Und Erich Fierler ist ein Sammler gewesen von Bildern von allem Möglichen und beginnt 1937 Musikinstrumente zu sammeln. Und die Hochzeit seiner Sammlung, seiner Ankäufe, Verkäufe ist genau zur Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt, einerseits hat er eine eigene Galerie, andererseits ist er ganz offensichtlich als eine Art Galeriedirektor, wird er genannt, von der Schwechater Brau AG, wo er zuständig war für Verkäufe, Ankäufe, die im Sinne des Nationalsozialismus waren. Also er ist wirklich genau in dieser Zeit aktiv. Nach 1945 geht seine Firma auch oder seine Galerie immer schlechter und er verkauft dann eben 65 an die MDW einen 10 Streichinstrumente. Und sich das einmal genauer anzuschauen, wäre auf jeden Fall sehr interessant.
Die Sammlung Erich Fierler hat bereits früher die Aufmerksamkeit der Provenienzforschung auf sich gezogen.
In einem Fall ging es auch um Musikinstrumente. Das war am Kunsthistorischen Museum und da kam nichts raus. Also er hat sich sehr, sehr gut positionieren können, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also er ist befragt worden über die Provenienz und er hat immer gesagt, na, also vor allem, glaube ich, ging es da im Zusammenhang um Verkäufe ans Dorotheum oder Ankäufe aus dem Dorotheum. Und er hat gesagt, ja, das sind alles falsche Daten, also das stimmt alles nicht. Also er konnte sich da sehr, sehr gut positionieren und es ist nichts dabei herausgekommen.
Was sich auch im Eintrag zu Erich Fierler im Lexikon für Provenienzforschung zeigt.
In seiner Position als Galeriedirektor der Schwechater Brauerei AG, die Erich Fierler während der NS-Zeit innehatte, brachte er Bilder im Dorotheum zum Verkauf ein, die für den Sonderauftrag Linz erworben werden sollten. Darunter befand sich etwa eine Landschaft mit Ruine und Maultier von Oswald Achenbach, die aus dem Eigentum des jüdischen Kunsthändlers Richard Klein stammte. Daneben war Fierler aber vor allem ein Sammler alter Musikinstrumente und bemühte sich gemeinsam mit seiner Frau Isolde Algrim um eine historische Aufführungspraxis. Die Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums Wien erwarb zwischen 1938 und 1975 mehrere Objekte aus der Sammlung Algrim-Fierler. Da ein Großteil der Erwerbungen von Erich Fierler in die NS-Zeit fiel, war für die systematische Provenienzforschung in den Beständen ein begründeter Anfangsverdacht gegeben, dass er die Notlage jüdischer EigentümerInnen ausnutzte, um seine Sammlung zu vergrößern. Der Verdacht ließ sich jedoch nicht erhärten. dass sich in den erhaltenen Erwerbsakten und Korrespondenzen kaum Informationen zu VorbesitzerInnen bzw. EigentümerInnen finden ließen. Ein Dossier wurde 2019 dem Kunstrückgabebeirat zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Eine Empfehlung zur Rückgabe seitens des Kunstrückgabebeirats erfolgte aus Mangel an entsprechenden Beweisen jedoch nicht. Wir fragen Anita Meyer-Hirzberger, ob sich angesichts der erfolglosen Bemühungen seitens der Provenienzforschung im Kunsthistorischen Museum eine weitere Aufarbeitung der Bestände aus der Sammlung Fiala Ahlgrim überhaupt lohnt.
Möglicherweise wird es bei der Untersuchung hier an der MDW, also bei einer möglichen Untersuchung, auch so sein. Aber trotzdem sollte man sich diese Personen anschauen, weil man auch an sehr interessante Netzwerke herankommt. Das heißt, wer hat mit wem kommuniziert, wer war im Bereich der Instrumentensammlungen, des Verkaufs, des Ankaufs wichtig. Und da gibt es schon eben durch die abgeschlossenen Untersuchungen im KHM über Erich Fiala die Hinweise, dass Fiala in Beziehung stand mit den Brüdern Rück in Nürnberg, die so könnte man sagen, so die dominanten Personen im deutschen Instrumenten, Ankauf, Verkauf ist für historische Instrumente beziehungsweise für Reparaturen von historischen Instrumenten waren. Und da gibt es ein Projekt, wo der Briefverkehr gescannt wurde und zugänglich ist. Und es war nicht nur Fiala mit Ulrich Rück, sein Bruder ist 1940 gestorben, Ulrich Rück war dann die dominante Person. Also Fiala war mit denen in Kontakt und auch der Leiter der Instrumentensammlung des Kunsthistorischen Museums, Viktor Wüttlin, der war auch mit ihm in Kontakt, einfach deshalb, weil man sich ausgetauscht hat, wie man Instrumente herrichtet, welche Instrumente man verkaufen soll, ankaufen soll und so weiter und so fort. Da gibt es schon interessante Netzwerke, die man darstellen kann, und das sind jetzt nur ein paar Personen. Es sind auch noch andere involviert, möglicherweise auch der Rektor der Universität, Franz Schütz, der ja im Musikverein dominant war. Und der Musikverein hat ja auch die Instrumente an das Kunsthistorische Museum überlassen. Also da gibt es verschiedenste Beziehungen, die man da aufzeigen kann.
Die Aufarbeitung der fragwürdigen Herkunft von Musikinstrumenten dient also nicht nur einer möglichen Restitution, sondern auch dem Verständnis von Seilschaften, die sich während der NS-Zeit gebildet und teilweise über diese hinaus bestanden haben. Bedeutend ist die Provenienzforschung auch für einen zeitgemäßen Unterricht an der MDW.
Es ist auch wichtig zu dokumentieren, wie man zu Instrumenten, wie man zu Noten, wie man zu Büchern kommt. Und das muss dann auch anhand dieser Materialien dokumentiert werden. Das heißt ja nicht, dass man dann mit Instrumenten nicht mehr spielen sollte oder Bücher nicht mehr verwenden sollte oder Noten nicht mehr verwenden sollte. Aber es muss ein Bewusstsein erzeugt werden im Haus, bei den Lehrern, bei allen und vor allem auch bei den Studierenden, die einfach wissen sollen, also das sind Instrumente, die sind Raubgut. Das muss unbedingt dann auch gekennzeichnet werden. Das soll in den Unterricht einfließen. Und ich glaube, das ist schon ein interessantes Lernen an diesen Materialien oder an diesen Instrumenten, was man den Studenten ermöglichen kann, dass man das eine Geschichte, also die Geschichte der Institution, auch plastisch begreifbar machen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Umgang mit all diesen Dingen.
Ein bewusster, verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Vergangenheit nimmt Einfluss auf die Gegenwart und somit auch auf die Zukunft. Die langen Schatten, welche die NS-Zeit bis heute wirft, verschwinden nicht durch Vergessen oder gar Verdrängung. Sich ihnen systematisch und proaktiv zu stellen, bedeutet, den Biografien und Lebensläufen jener Menschen Raum zu geben, die vom nationalsozialistischen Regime verfolgt und ermordet wurden. In diesem Sinn hat Provenienzforschung auch kein Ablaufdatum. Michael Staudinger von der Bibliothek der MDW.
Wichtig ist die immer und zeitlos, weil es ja klar ist, dass eine Institution wie die unsere, eine staatliche Universität, sich nicht bereichern kann an Verbrechen oder Früchten von Verbrechen. Und das wird ewig so sein.
Thank you.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.